Willkommen bei LaptaTalk, dem Podcast zu den Trends in IT-Services und Security-Management mit Sven Mobi, Software-Architekt und langjährigem Berater der LaptaGroup.
So. Heute im Fokus das Thema ISMS und auch im Zusammenspiel mit BCM. Und dazu habe ich gleich zwei Experten mitgebracht. Als erstes Andrea Hottendorf, die ist Beraterin für Notfallplanung bei unserem Partner, der LMBIT aus dem Norden. Und den Yannick Judel, langjähriger Berater für Informationssicherheit bei der Contechnet und heute Geschäftsführer der Clarias GmbH in der gleichen Funktion. Wir sitzen heute hier bei der Clarias in Hildesheim in einem wunderschönen Altbau. Haben heute vielleicht etwas mit Echo zu kämpfen. Werden wir mal schauen, wie das im Verlauf des Gesprächs läuft. Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ja. Fangen wir gleich an. Wir wollen so ein bisschen über das Thema ISMS reden und da für unsere Zuhörer auf jeden Fall mal auch beleuchten, was ist ein ISMS, aus welchen Komponenten besteht es und da wollen wir vielleicht mal anfangen, einfach mit der Frage, welche Gründe gibt es für ein Unternehmen, ein ISMS einzuführen?
Letztendlich kann man es so zusammenfassen, dass eine Struktur entwickelt wird oder sichtbar gemacht wird und man das Unternehmen besser kennenlernt und am Ende des Tages durch Risikomanagement halt auch seine Informationswerte besser beurteilen kann und entsprechende Maßnahmen da ableiten kann.
Das heißt, was könnte mich dazu bewegen, ein ISMS zu implementieren?
Naja, viele Unternehmen müssen es machen, weil sie reguliert werden. Also durch Gesetzgebung müssen sie in der Regel den Stand der Technik umsetzen. Den erfülle ich, wenn ich ein ISMS einführe und betreibe. Auf der anderen Seite gibt es aber auch für den nicht so regulierten Markt Anforderungen von Dienstleistern und Lieferanten, die gegebenenfalls unter eine Regulierung fallen oder einfach ein recht hohes Sicherheitsniveau erfüllt haben möchten von ihren Dienstleistern und Lieferanten und das als Voraussetzung definieren.
Und welchen Zusammenhang ist dann BCM ein Erfordernis?
Das BCM ist die Betrachtung des gesamten Unternehmens mit allen Risiken, die das Unternehmen an sich hat, um an die Resilienz zu erhöhen. Das heißt, BCM heißt Business Continuity Management und es betrachtet halt fünf verschiedene Schadensszenarien, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Und ja, man hat dann wirklich Pläne, um, wenn irgendwelche Vorfälle eintreten oder Ereignisse eintreten, dass man dann nach Möglichkeit schnell auf ein Notbetriebsniveau aufsetzen kann und hinterher kommt dann die Rückführung in den Normalbetrieb und das Abarbeiten des Backlogs und dann hat man hinterher wieder ein funktionierendes Unternehmen. Und es geht halt wirklich um Geschwindigkeit, weil es geht nur um Worst-Case-Szenarien.
Was sind denn jetzt so die notwendigen Schritte, die ich angehen muss bei der Auswahl des ISMS-Konzeptes und wie würde ich da verfahren?
Letztendlich habe ich dann so ein paar Schritte von der Umsetzung, wie ich so etwas aufbaue, dass ich beispielsweise damit beginnen muss, mir einen Standard zu suchen. Es ist ein Managementsystem, es ist standardisiert und ich brauche einen Standard oder eine Norm, die ich halt in erster Linie erstmal als Grundlage habe, um das aufbauen zu können. Es gibt relativ viele Standards und Normen, die Bezug auf Informationssicherheit haben. Letztendlich kann man es aber relativ eindampfen. Es gibt die ISO 27001 als internationalen Standard und es gibt in Deutschland den IT-Grundschutz. Das ist auch eine ISO 27001 auf Basis IT-Grundschutz, so heißt es. Und letztendlich beide haben den gleichen Kern, das gleiche Fundament, die Ausgestaltung unterscheidet sich, aber das sind so die etablierten Standards, die wir in der Regel nutzen.
Bist du nach ISO, das heißt, es gibt erstmal nach ISO-Standard die Definition, was es ist und es gibt ja dann noch die Normen oder die Regelung aus dem BSI-Grundschutz, die halt nochmal präzisieren, glaube ich, so was in den ISO-Standards schon im Endeffekt der Fall ist. Warum würde ich mich jetzt dem BSI-Grundschutz an der Stelle unterwerfen wollen?
Also beim BSI-Grundschutz ist der Vorteil, dass die Ausgestaltung deutlich präziser ist. Die ISO-Norm ist sehr generisch, branchenübergreifend und international gültig. Und das macht es für viele einfacher, weil sie freier sind. Auf der anderen Seite macht es auch das für einige schwieriger, weil sie brauchen Handlungsanweisungen. Sie müssen genau wissen, was ist. Und wenn ich einen generischen Standard habe, wo ich dann noch das ausformulieren muss, was die eigentlich damit meinen, ist viel nicht geholfen. Sie brauchen eine klare Struktur, klare Vorgabe. Und das ist beim IT-Grundschutz zum Teil gegeben. Früher war es stärker, dass sie genau vorgegeben haben, wie man was machen muss. Die gleichen sich oder die nähern sich der ISO-Norm auch langsam mehr an. Aber für einige Anforderungen ist es einfach besser oder einfacher, verständlicher, greifbarer beschrieben.
Ist das so, dass die ISO an der Stelle dann vielleicht einfach manchmal unpräzise spezifiziert ist und dann der Auditor das vielleicht anders auslegt als vielleicht der Berater, der einen da unterstützt hat, das zu implementieren, und dass es dann da vielleicht Diskussionen gibt und dass das mit dem BSI-Grundschutz dann einfacher ist, weil man sich da ja auf die konkreten Handlungsanweisungen dann geeinigt hatte?
Die Auslegungsproblematik gibt es bei allen Standards, egal jetzt ob bei der ISO oder beim Grundschutz oder halt auch bei einem Branchenstandard. Weil Interpretationsspielraum gibt es immer. Man könnte jetzt darüber streiten, ob bei dem IT-Grundschutz das eventuell weniger möglich ist. Ich würde aber sagen, eigentlich nicht. Weil gerade bei einer Zertifizierung ist es ja auch so, da kommt ein Auditor, der dieses Unternehmen ja erstmal gar nicht kennt. Und der hat ein Verständnis von einer Norm. Und es ist egal, ob jetzt Grundschutz oder von einer ISO-Norm. Und dann gibt's das Unternehmen, was ein Verständnis davon hat. Und was häufig sehr schwierig ist, ist, wenn ein Unternehmen ein ISMS implementiert hat, egal nach welcher Norm, und keine Unterstützung von außen hatte. Also kein Berater, der dieses Projekt begleitet hat. Weil letztendlich ist ein Unternehmen, was eventuell sogar das erste Mal mit einer Management-Norm arbeitet und die umsetzen muss und das für sich interpretiert. Und dann kommt ein Auditor, der schon mehr als ein Audit gemacht hat und die für sich interpretiert hat. Und da kommt es dann zu Situationen, die aufgelöst werden müssen, damit man vernünftig das Management-System dann weiter betreiben kann.
Ich habe auch das Gefühl, dass die Unternehmen, die ganz frisch anfangen und sich damit vorher nie beschäftigt haben, dass die eher Richtung BSI-IT-Grundschutz gehen wollen, weil sie das Gefühl haben, dass sie mehr geleitet sind. Also weil es konkreter und fassbarer ist, also gerade wenn ich aus dem operativen Bereich komme.
Wahrscheinlich, aber wenn man begleitet wird von einem, der dann durch die einen Beraterin, kann man natürlich immer noch sagen, hier und dort, diese Stellschrauben im BSI sind nicht so notwendig, und dann kann man immer noch sagen, nimm es als Anleitung, aber wir können hier und da aufweichen, das ist immer noch compliant am Ende, ne?
Ja, also eine ISO ist deutlich flexibler. Und es ist ja auch nicht verboten, dass wenn ich eine ISO 27001 nativ umsetze, dass ich nicht mal in den Grundschutz reingucke, was will der eigentlich. Es gibt Mapping-Tabellen, und wenn ich jetzt bei einer Anforderung bin und weiß nicht ganz genau, was die Norm möchte, gucke ich in die Mapping-Tabelle und gucke mir dann an, was im IT-Grundschutz steht. Und das kann hilfreich sein.
Magst du den anderen nochmal erzählen, was du mit ISO 27001 nativ meinst?
Also die ISO 27001 ist ein internationaler Standard, und es gibt noch den Grundschutz, und der heißt offiziell ISO 27001 auf Basis IT-Grundschutz. So, und damit man weiß, was jetzt internationaler Standard und deutscher Standard ist, wird gerne mal das nativ hinterher.
Ein ISMS ist Informationssicherheitsmanagementsystem, und wir konzentrieren uns da auf die Information des Unternehmens, und zwar auf die schützenswerten Informationen. Und die betrachten wir dann aufgrund unterschiedlicher Schutzziele, Integrität, Vertraulichkeit und, Janek, hilf mir.
Verfügbarkeit.
Ach, Verfügbarkeit. Ja,
es gibt auch noch weitere, aber es gibt drei wichtige, ja.
Ja,
Verfügbarkeit, VIV sind die wichtigen: Verfügbarkeit, die Informationen müssen verfügbar sein zu dem Zeitpunkt, wo ich sie brauche, sie müssen integrer sein, und die Vertraulichkeit muss gewährt sein.
Das heißt, das ESMS beschreibt also Assets, die wir in der IT, in der Informationssicherheit brauchen. Das heißt, Standorte, Hardware-Assets zum Beispiel, aber auch Prozesse. Das ist so ein Thema. Also gerade wenn wir, also ich komme ja aus der IT-Service-Management-Beratung und da ist so das Thema, das hört bei uns bei operativen Assets irgendwo auf. Wir haben auch Standorte und Zulieferer. Auch diese werden zum Beispiel in dem System gepflegt. Wir haben dann operativ vielleicht auch ein Einkaufssystem, wo wir Zulieferer managen. Und ISMS beschreibt halt nur, dass wir für all diese Assets, an welchen Stellen die auch immer erstmal gepflegt werden, ein Konzept haben, einen Prozesse haben, wie wir diese bewerten und wie wir dann auch Risikobewertungen darüber machen. Das heißt, es ist auch unabhängig von Software-Tools, die wir einsetzen erstmal. Und ich glaube, es ist auch so die Challenge dann zu sagen, okay, man kann natürlich ganz einfach ISMS implementieren, indem man ein Tool mitbringt, wo alles drinsteht. Aber wenn man realisiert, dass ja beim Kunden irgendwo vor Ort da schon Datenquellen sind, dann ist, glaube ich, die Challenge dann zu sagen, okay, man wird vielleicht auf den echten Datenquellen arbeiten und nicht hier seine zweite Excel-Tabelle aufmachen. Und so in der Beratung, also wir stehen jetzt auch vor der Einführung eines ISMS und das erste war, wir brauchen zum Tag X folgende Excel-Tabellen befüllt und da steht dann drin die Liste der Standorten, da steht hier drin die Liste der Assets und natürlich einfach zu sagen in der Beratung, ich habe hier mein Management-System und irgendwie machen wir das alles da drin, aber ich glaube, das ist auch der Trick irgendwo, dass man das kombiniert, weil wenn es nachher gelebt wird, dann muss man das doch anders machen, oder?
Naja, also ich möchte ein ISMS einführen. Das heißt, ich baue ein Management-System auf. Management-System an sich hat ja erstmal nichts mit einer Anwendung zu tun, sondern das ist ein System, was ich in einem Unternehmen betreiben möchte. Am Ende des Tages kann man sagen, es ist sehr sinnvoll, ein Tool dafür zu haben, was ich als Werkzeug nehmen kann, damit ich ein ISMS betreibe, damit ich dieses Management-System halt verwalten kann. Weil das muss man nicht mit einem Tool machen, das kann man auch mit Papier, Word, Excel, wie auch immer machen. Aber es wird halt mit der Zeit schwierig, weil ich muss das Ganze revisionssicher betreiben und ich muss das Ganze auch nachverfolgen können. Und das wird halt mit einer Excel-Tapete irgendwann schwierig. Deswegen macht es Sinn, ein Tool zu nutzen, was mir diese Verwaltungsarbeit abnimmt, damit ich mich auf die Maßnahmenerfüllung konzentrieren kann und nicht, wie manage ich jetzt mein ISMS, weil letztendlich das sind Prozesse, die integriert sind im Unternehmen und die müssen funktionieren und die müssen halt ein bisschen verwaltet werden. Ein bisschen ist jetzt ein bisschen provokativ, aber und um ein ISMS an sich betreiben zu können, brauche ich Informationen, eine Informationsgrundlage und das ist halt Asset Management und was letztendlich ja wieder Informationen sind. Und für ein Asset Management, da haben wir natürlich alle Prozesse, die für uns jetzt relevant sind. In der Regel sind das fast alle, außer man hat halt einen kleineren Geltungsbereich. Ich muss meine komplette Infrastruktur kennen. Und damit meine ich alles an Infrastruktur, nicht nur IT-Infrastruktur, sondern auch alles andere, was ich für meine Liegenschaften und Gebäude habe. Ja. Aber halt auch die Informationen, also auch Akten, Papierdokumente, solche Sachen gehören da halt auch mit rein. Also Infrastruktur und meine Prozesse.
Das Wichtige ist halt, dass so ein ISMS, das macht man nicht einmal, sondern das macht man immer wiederkehrend. Das sagte Yannick ja gerade eben auch schon. Und wenn man sich dafür entscheidet, man kommt da nie raus. Das ist also ein Lebensprojekt. Und das ist häufig in den Köpfen der unserer Kunden noch gar nicht drin, gerade wenn sie neu vor die Herausforderung gestellt werden. Oh, jetzt kommt NIS 2. Wir müssen ein ISMS aufbauen. Und ja, wenn wir es haben, ist ja gut. Nee, ist es nicht, weil es muss halt immer weitergelebt werden. Und das ist halt, das in die Köpfe zu kriegen, ist nicht so ganz einfach.
So ein bisschen die Integration der von Prozessen zur Wahrung der Informationssicherheit, die Integration in Betriebsprozesse, in wirklich in die DNA des Betriebes selbst. Ne?
Genau. Ja. Und wichtig ist halt auch, dass der Fokus bei so einem Management-System sind erstmal nicht die Assets, sondern die Prozesse. Also wir kommen von oben von der Prozesssicht. Mhm. Und die Assets brauchen wir auch, aber das ist eher das Werkzeug, damit wir wissen, wo liegen unsere Informationen. Oder?
Ja, Es ist jede Norm, egal jetzt ob ISMS oder eine andere, die sich um Managementsysteme kümmert, ist immer prozessorientiert und risikoorientiert. Also ich muss meine Prozesse kennen, um dann Risikomanagement betreiben zu können, um zu identifizieren, was sind meine Risiken, um dann halt Maßnahmen abzuleiten.
Ich glaube, so ein Thema ist halt auch, dass man, wenn man das als Geschäftsführer oder Geschäftsleiter halt einführt, der Vorteil, dass man halt auch so ein bisschen die Transparenz kriegt, ist auch so ein bisschen ein Stück weit notwendig, um halt Geschäftsentscheidungen zu treffen, diesen Einblick in die Risiken.
Absolut, ja.
Kommen wir zu den Geltungsbereichen des ISMS. Also wir haben also die Möglichkeit festzulegen, dass ich mein ISMS für bestimmte Geltungsbereiche nur implementiere. Wie sieht das da genau aus?
Letztendlich sinnvoll ist es immer, einen Geltungsbereich groß zu lassen. Also wenn ich ein Unternehmen habe, dann sollte ich so ein Managementsystem gerade im Bereich Informationssicherheit für das Unternehmen halt auch aufbauen. Weil es ist immer schwierig, wenn ich dann einen Teil habe, den ich in Anführungsstrichen absichern möchte und einen anderen Teil dann nicht. Letztendlich, wenn da ein Schaden entsteht, dann kann er fürs gesamte Unternehmen gelten. Es kann in einigen Bereichen sinnvoll sein, dennoch einen Geltungsbereich zu definieren. Gerade wenn ich einen Geschäftsbereich habe, der besonders reguliert ist oder speziell in einem Fokus steht.
Ich kann mir vorstellen, dass es gibt ein paar Dinge, die wird man ja immer betrachten. Also Personal beispielsweise, im Personaleinsatz, der ist im Betrieb von egal was notwendig. Und wenn ich so den Betrieb beispielsweise an einer Beratungsabteilung und einer Entwicklungsabteilung habe, dann habe ich die personellen Prozesse drumherum ja schon geklärt. Und dann geht es dann nachher nur noch wirklich um die Erbringung der Leistung und die auszuklammern, wenn wahrscheinlich dann auch Schnittstellen bestehen zu Themen, die man trotzdem betrachten muss, macht dann wahrscheinlich wenig Sinn, ne?
Naja, es kommt ja auch in der Praxis immer wieder vor, jetzt am Beispiel von euch das Ganze aufziehen würden, dass du jetzt kommen würdest, wir bräuchten nur den Part Programmierung, also Softwareentwicklung, weil wir Lieferant sind für unsere Kunden und dieser Bereich ist vom Kunden gefordert, dass der zertifiziert sein muss. Und dann stellt sich halt die Frage, macht es wirklich Sinn, wenn ihr nur euren Part der Programmierung oder der Softwareentwicklung zertifizieren ließet und den Part der Beratung komplett außen vor lassen würdet?
Ja, heißt ja im Endeffekt Augen auf bei der Zuliefererwahl. Nur weil die ISO-zertifiziert sind, heißt das nicht, dass die nur nativ oder vielleicht auch nicht nach dem BSI das Ganze implementiert haben. Aber auf der anderen Seite halt auch das Thema, dass halt Geltungsbereiche ausgenommen sein könnten, mit denen ich vielleicht, wo ich da vielleicht Wert drauf lege. Und das ist dann im Endeffekt dann gar nicht in meiner Auswahl zählt, dass die dann ISO-zertifiziert sind in einem anderen Geschäftsbereich.
Also ich darf mich als Unternehmen nicht einzig durch die Aussage, ja, wir sind zertifiziert, darauf verlassen, sondern ich muss das auch prüfen, ob beispielsweise dieser Geltungsbereich halt passt.
Also beispielsweise zertifiziert für einen Betrieb eines Rechenzentrums und macht dann Managed Service beispielsweise.
Beispielsweise.
Dann haben wir jetzt den Geltungsbereich definiert, wir haben einen Standard ausgewählt, wir haben uns darauf festgelegt. Was sind jetzt so die nächsten Schritte?
Naja, um das ganze Projekt dann starten zu können, also Projekt meine ich jetzt Aufbau von dem ISMS, müssen wir anhand des Geltungsbereichs halt dann gucken, welche Beteiligten haben wir im Unternehmen. Also halt auch Schnittstellen von, wenn ich jetzt eine Kernprozesstätigkeit habe, wer liefert mir zu, was habe ich da? Und wir bauen ein Managementsystem auf. Das heißt, es ist immer, die Norm spricht von der obersten Leitung, letztendlich Geschäftsführer, Vorstand etc., die das Ganze leiten und verabschieden müssen. Und letztendlich von dort geht es runter auf alle anderen Abteilungen. Wir haben natürlich die IT. Ich sage immer, Informationssicherheit oder ISMS ist kein IT-Thema vom Grunde auf. Man muss aber sagen, es sind natürlich sehr viele Punkte, die die IT betreffen. Deswegen sind die mit drin. Personalabteilungen sind in der Regel immer mit drin.
Ja, die horten die Schätze quasi, ne? Also gerade was personenbezogene Daten angeht.
Ja.
Viele Unternehmen, ja.
Plus, ich habe ja auch wieder die Ressource Mensch und da habe ich ja auch wieder Informationen. Eine Person ist ein Wissensträger. Er trägt Informationen in sich. Eine Person kann letztendlich dem Unternehmen auch Schaden zuführen. Deswegen ist das Thema personelle Sicherheit halt auch ein großes Thema mit beispielsweise Hintergrundüberprüfung etc. Aber halt auch, wie sieht dieser Prozess des Onboardings aus oder vom Offboarding? Was muss da alles berücksichtigt werden? Das sind alles Informationen, die letztendlich geregelt sein müssen in Prozessen. Wie schaut das aus? Also wie lernt der Mensch, der neu in das Unternehmen kommt, wie er zu arbeiten hat, wie die Philosophie ist, wie die Abläufe sind? Und auch wenn jetzt ein Mitarbeiter geht am Tag des Weggangs, dürfen ihm gewisse Informationen auch nicht mal zur Verfügung stehen. Mhm. Und das ist heutzutage ein ganz großes Problem, dass diese Prozesse so ineinandergreifen, weil da wieder unterschiedliche Abteilungen auch miteinander arbeiten müssen. Mhm. Und das ist ein Grund, warum die Personalabteilung letztendlich unter anderem auch immer mit in diesem Personenkreis ist. Gebäudemanagement, gerade was die physische Sicherheit, die Liegenschaften angeht, muss mit rein. Natürlich dann die Personen, die die Kerntätigkeit ausführen, also beispielsweise Produktion, Entwicklung etc. Wenn man hat sowas wie eine Rechtsabteilung, Qualitätsmanagement ist etwas, was wir gerne mit aufnehmen, weil Qualitätsmanager sind in der Regel länger da als wir und betreiben ein Managementsystem. Okay. Und im Idealfall kann man da wirklich Synergien nutzen, um vieles auch nicht einfach nochmal aufzubauen und ein Schattenmanagementsystem zu haben.
Klar, weil die ISO-Normen zur Qualitätssicherung, das hat
9001,
genau. Das sind auch Teilmengen, sind auch in 27001 zu finden wieder, ne?
Ja, also seit einigen Jahren gibt es bei den Management-Normen, egal jetzt ob Qualität, Arbeitssicherheit, Energie, Informationssicherheit, eine High-Level-Structure. Das heißt, die Kapitel sind alle die gleichen. Und wenn man sich die Normen nebeneinander legt, die sind wortgleich. Da kann man halt viel, viel nutzen, weil die Grundthemen sind die gleichen, die Basis, die ich brauche. Und es gibt dann so ein paar, letztendlich sind das so zwei Kapitel in den Normen, die dann sehr spezifisch auf das eingehen, was sie eigentlich wollen. Und das sind die einzigen Punkte, die sich dann unterscheiden.
Das ist also spannend. Also selbst wenn ich ISO implementiere und vollständig dokumentiere und alle meine Assets die Übersicht habe, die ist ja vollständig. Und wenn ich dann da schludere an der Risikobewertung, an die Eintrittswahrscheinlichkeiten falsch bewerte, oder halt, weil ich habe ja auch, ich kriege auch dann vorgegeben, okay, ich habe hier einen G0-Gefahrenkatalog, diese Gefahren gibt es, diese anzuwenden auf diese Assets, das ist mal eine so grundlegende Festlegung, aber sollte ich dort fundamentale Fehler machen bei der Bewertung der Risiken, dann erkenne ich das, obwohl ich die Illusion habe davon, dass ich jetzt alles transparent sehe, erkenne ich das so nicht. Also ich verstehe dann auch dieses, dass man heute sagt, so dieses NIS-2-Thema bringt so rein, dass man auch sich von extern mal auditieren lässt und dass das in die Tiefe geht und dass man auch mal prüfen lässt, ob die Risiken wahrscheinlich können, ob die stimmen, weil selbst wenn ich ISO implementiere, heißt das nicht, dass ich sicher bin danach und auch nicht, dass ich nach bestem Gewissen und Gewissen keine Risiken.
Nein, eine Sicherheit ist nie gewährleistet. Also ich habe, kann nicht sagen, ich führe jetzt ein ISMS ein und bin dann sicher. Ich bin sicherer, eventuell, weil ich mein Unternehmen kenne. Ich weiß, wie der Aufbau ist, ich weiß, wie die Struktur ist. Und was gerade halt auch, wenn wir dann ins BCM gehen, ich kann viel schneller reagieren und weiß, hab einen Plan, weiß, wie ich wieder zu meinem Normalzustand komme. Und wenn ich diese ganzen Vorarbeiten nicht gemacht habe, weiß ich das gar nicht. Und auch bei Vorfällen im Normalzustand, wenn ich gar nicht weiß, was ich habe, weiß ich teilweise auch gar nicht, ob ich einen Vorfall habe oder nicht.
Gut, und dann haben wir jetzt also die Anforderungen an den Normen haben wir halt jetzt umgesetzt oder wir sind in der Implementation in dem Projekt und dann verläuft es ja so, dann wird in den einzelnen Geschäftsbereichen, müssen ja dann erarbeitet werden, die Strukturen, die Prozesse müssen erstmal inventarisiert werden, dann müssen die bewertet werden, Muss Gefahrenbewertung passieren. Und jetzt haben wir das einmal getan und sind zertifiziert am Ende des Jahres. Super, war da und alles gut. Und jetzt räumen wir die ganzen Excel-Tapeten wieder weg und gehen wieder unserer normalen Arbeit nach.
Ja, klingt nach einem Plan.
Klingt nach einem Plan. Oder alle sind zufrieden. Nächstes Jahr holen wir dann wieder raus und dann funktioniert das schon.
Aber wir Staupen.
Sagten doch bereits, dass das so nicht geht.
Genau, das heißt, wir müssen das in irgendeiner Form leben. Das heißt, wie kriegen wir denn fortlaufend unsere Leute dazu, dass die das leben?
Deswegen machen wir ja Awareness-Maßnahmen, dass also jeder Mitarbeiter oder Mitarbeitende hinterher weiß, was sind überhaupt Informationen und warum sind die schützenswert? Warum sollte ich, wenn ich meinen Arbeitsplatz verlasse, als einfachstes Beispiel meinen Bildschirm sperren, damit da nicht jeder Zugriff drauf hat? Warum sollte ich nicht, wie es mir gerade im Zug passiert ist, mein Notebook, also mir ist es nicht passiert, aber meinem Sitznachbar im Zug mein Notebook offen stehen lassen, ungesperrt und auf Toilette gehen? Das sind so Sachen, ja, tut man nicht. Wissen wir, weil wir aus diesem Bereich kommen, aber bei vielen anderen ist diese Awareness gar nicht gegeben.
Ich glaube so ein bisschen, also das Thema Datenschutz, Schulungen, das kennen wir ja nach DSGVO, die obligatorischen, jedes Jahr gehe ich einmal in den Kurs rein und da lerne ich so ein bisschen über Phishing, ein bisschen über was sind personenbezogene Daten und sowas kriege ich heraus. Auch diese IT-Themen, was natürlich fehlt, ist so ein bisschen der Check, der Realitätscheck, hey, wird das jetzt prozessual auch, werden zum Beispiel Änderungen an Prozessen auch wieder dokumentiert, ne? Fließt das wieder zurück? Und da ist wahrscheinlich so die Frage, das ist ja dann spätestens dann das große Erwachen im nächsten Jahr, wenn man dann nochmal prüft in die Dokumentation und wie es dann wirklich ist, wie dann da das auseinandergedriftet ist, ne? Wie habt ihr denn so der jetzt, also wenn eine erfolgreiche Implementation eines Projekts ist ja dann eigentlich dann da, wenn es angenommen wird von der Organisation und wenn nicht nur Zertifizierung bestanden ist, sondern wenn es angenommen wird. Wie habt ihr denn so, dann habt ihr das jetzt so erlebt, so bei Firmen, die jetzt erstmal auditiert wurden, dass ja das Jahr danach so, wenn man dann vielleicht nochmal reinkommt und zur Rezertifizierung da ansteht, gibt es da manchmal Erwachen oder ist das so, dass man das da Trott ist oder wie ist da der Trend vielleicht an der Stelle?
Also die Hektik beginnt meistens spätestens 2 Monate vor dem nächsten Rezertifizierungsaudit.
Also wir versuchen ja immer schon einzureden auf die Kunden, dass sie nur weil der Auditor jetzt aus dem Haus ist und sie gegebenenfalls ein Zertifikat haben, dass im Grunde jetzt erst die Arbeit beginnt. Weil man muss auch ganz ehrlich sagen, ein Erstaudit ist jetzt machbarer als eine Rezertifizierung. Und das ist etwas, was viele merken bei der Rezertifizierung.
Weil du beweisen musst, dass du es auch ein Jahr schon so jetzt gemacht hast, im Endeffekt, ne?
Ja, Rezertifizierung ist ja sogar noch ein bisschen später. Aber ja, das rein theoretisch ist es auch so, dass wenn ich mich zertifizieren lassen möchte, kann ich das nicht so schnell machen, wie fast alles machen. Alle haben oder viele haben dann dieses Ziel vor Augen, ich möchte mich zertifizieren lassen. Und dann haben sie das Projekt ISMS und bauen ein ISMS auf. Und sobald sie meinen, das ist fertig, wird das immer impliziert mit zertifizierungsreif. Und dann kommt der Auditor. Eigentlich geht das nicht, weil ich muss dieses Projekt abschließen und dieser Prozess muss dann funktionieren. Und den muss ich letztendlich ein Jahr durchgespielt haben. Beziehungsweise durchgemacht haben. Spielen sollte man da nicht. Und dann habe ich eigentlich erst die Zertifizierungsreife, weil dann habe ich die Nachweisdokumente. Und das wird in der Praxis so nicht gemacht.
Es ergeben sich ja auch noch Themen, die in einem Jahr auftauchen, die man definitiv noch anpassen muss, wo man noch Änderungen machen muss, wo man noch besser dokumentieren muss oder halt.
Naja, oder Sicherheitsvorfälle, die eintreten, die man dann einfach dokumentieren muss, weil sie eingetreten sind. Und was habe ich daraus abgeleitet an Optimierungsbedarf oder hat die Geschäftsführung dann gesagt, ja, es ist ein Sicherheitsvorfall und ich trage das Risiko. Also
kommen wir vielleicht dann zu dem Thema BCM nochmal, also Business Continuity Management. Jetzt haben wir das Thema Kind ist im Brunnen gefallen und gut, dass wir vorbereitet waren, denn wir haben zuvor, haben wir uns Gedanken gemacht über Prozesse, was passiert, wenn. Und für welche Fälle haben wir uns da vorbereitet optimalerweise?
Also die Standard-BCM-Fälle sind Ausfall des Gebäudes, egal aus welchem Grund, das Gebäude steht nicht mehr zur Verfügung und was können wir machen? Dann gibt es so klassische Fälle wie, wir schicken die Mitarbeitenden alle ins Homeoffice oder wir haben einen Ausweichstandort, weil unser Unternehmen groß genug ist, oder wir haben Flexible Office irgendwo anmietbar, oder auch, wenn das Gebäude nicht mehr verfügbar ist, vielleicht hat's gebrannt, dann ist vielleicht unsere ganze IT auch noch weg. Dann müssen wir da gucken, ob wir vielleicht ein Rechenzentrum anmieten können oder ähnliches. Und es ist so, also jetzt gehe ich nochmal erstmal auf die einzelnen Phasen ein. Also einmal Gebäudeausfall, dann gibt es Personalausfall. Da müssen wir natürlich auch vorher schon mal analysieren, wo habe ich Single Point of Knowledge? Also wenn ich jetzt in einem Unternehmen zwei Geschäftsführer habe und die beiden Geschäftsführer fallen komplett weg, dann okay, habe ich keine Geschäftsführung mehr für mein Unternehmen. Was kann ich dann machen? Habe ich Prokuristen? Habe ich Handlungsbevollmächtigte? Welches Wissen haben die überhaupt? Oder auch bei euch jetzt im Part der Programmierung, gibt es da Kollegen, die bestimmte Sachen nur programmieren können?
Da merken wir das ja ganz besonders, ja.
Genau.
Es hat nur 7 Mann und Frauen, das merkt man da. Ich glaube, auch so ein spannendes Thema bei vielen Kunden ist das Thema so IT-Admins, die über Jahre da alle Systeme kennengelernt haben und da eingefleischt sind. Und dann hat der Kunde halt nur 1 oder 2 IT-Admins. Und wenn der wegfällt, dann ist es erstmal vorbei, ja. Dann kann man eigentlich komplett die IT komplett von vorne aufziehen. Ja.
Ja, beziehungsweise wenn es dann nicht, also beim BCM haben wir ja dann nicht nur das Gesamtunternehmen, dazu gehörig ist ja auch noch das sogenannte ITSCM, IT Service Continuity Management. Das heißt, das ist die IT-Notfallplanung und da schauen wir dann wirklich auch, wen könnten wir uns denn von draußen dazu holen, wenn die interne IT ausgefallen ist. Und das ist halt auch eines der Ausfallszenarien. Und beim BCM sagt man aber dann, wir schauen halt, dass die IT komplett ausgefallen ist. Wie können wir ein Notbetriebsniveau herstellen, wenn wir überhaupt keine IT mehr haben? Und das ist echt eine Challenge. Die anderen beiden Ausfallszenarien sind Dienstleisterausfall. Das heißt, habe ich da Redundanzen bezüglich meiner Dienstleister oder sind das Monopolisten für mich als Unternehmen? Und dann gibt es noch das Szenario Produktionsausfall. Das wäre bei euch jetzt die Programmierung, weil ihr produziert ja Software. Aber wenn es jetzt ganz große Unternehmen sind, wie zum Beispiel Automobilhersteller oder so, haben die noch irgendwo alte Maschinen, wenn jetzt eine Maschine ausfällt in der Produktion, die sie gegebenenfalls wieder hereinziehen können, um weiter produzieren zu können, also Chassis herzustellen oder was auch immer. Ne?
Stimmt. Aber das sind halt Risiken, die kann ich auch, die muss ich erstmal aufzeigen. Das ist ja das Wichtige im Endeffekt, dass ich die aufzeige und die Eintrittswahrscheinlichkeit vielleicht auch bewerte. Aber ich kann sie am Ende auch im Kauf nehmen, wenn ich dann an der Stelle sage, okay, das ist halt so. Ne?
Naja, aber dann kommen wir ja recht schnell in die grobe Fahrlässigkeit. Also wenn ich weiß, dass mein, also es geht beim BCM darum, um Worst-Case-Szenarien. Wenn diese Prozesse ausfallen, geht mein Unternehmen in die Insolvenz.
Okay.
Also das ist immer der Fokus, den wir haben. Wie lange darf dieser Prozess ausfallen, bis es fürs Unternehmen komplett unternehmenskritisch?
Das heißt, eine Abstufung dazu zu sagen, wir haben hier eine teilweise Geschäftstätigkeit eingestellt oder sowas gibt es gar nicht. Es geht immer direkt um den Geschäftsausfall in voller Form, in vollem Umfang.
Es geht dann um den Ausfall dieses einen Prozesses.
Okay.
Und dann gucken wir halt, dass wir irgendwie ein Notbetriebsniveau herstellen können und wie lange können wir dieses Notbetriebsniveau fahren, bis wir in den Normalbetrieb rübergehen und dann haben wir natürlich das Backlog noch.
Du hast eingangs 5 gesagt, was haben wir jetzt? Also wir haben
Standort, Personal, IT, aber IT gar nicht mehr, Dienstleister und Produktionsausfall. Wobei Produktionsausfall haben wir nicht bei jedem Unternehmen, weil nicht jeder produziert.
Das heißt, zu jedem dieser Fälle prüfen wir die Prozesse, die betroffen sind von dem Ausfall und legen uns dann, also erstmal legen wir die Risiken fest, die passieren in dem Fall eines Ausfalls und da müssen wir uns natürlich halt ein Backup.
Naja, wir gucken halt als erstes, welche Auswirkungen hat das? Also wir machen eine Business Impact Analyse, welche Auswirkungen hat es, wenn diese Szenarien, also werden diese Prozesse nicht mehr zur Verfügung stehen und dann schauen wir halt, welche Risiken haben wir. Die dazu führen könnten. Und dann gibt es nachher so ein Akzeptanzlevel. Das haben wir aber auch beim ISMS, also nicht nur beim BCM. Und alles, was unterhalb dieses Akzeptanzlevels ist, wird toleriert. Alles, was drüber ist, wird dann betrachtet und dafür werden dann Pläne erarbeitet. Und die werden dann aber auch der Geschäftsführung vorgelegt, weil das kann ja unter Umständen auch wirklich sehr teures sein. Also wenn ich mir so ein so einen Container hinstelle mit einem Rechenzentrum, dann kostet das ja richtig Geld. Und dann kann die Unternehmensführung entscheiden, möchte ich das gerne investieren oder gehe ich auf das Risiko und sage, nee, ist vielleicht auch nicht schlimm, wenn es länger ausfällt.
Gibt es da plastisch auch diese Fälle, dass man sagt, okay, prozessual spielt man jetzt einmal einen so einen Fall durch und vielleicht auch, also lässt so feueralarmmäßig in der Schule?
Ja, ja, also natürlich, dazu gehört, es gehören Awareness-Schulungen dazu. Das heißt, wir holen alle Mitarbeitenden im Unternehmen partiell dazu, also so wie es für ihren Arbeitsbereich sinnvoll ist. Und natürlich gehören dazu auch Übungen. Also es gibt dann auch Notfallübungen, wo wir dann simulieren, das Gebäude ist nicht da und ja, zum Beispiel, wenn jetzt dieses Gebäude morgen hier nicht verfügbar wäre und Clarias macht jetzt eine Übung, dann müsste Yannick halt seinen Mitarbeitenden sagen, arbeitet von zu Hause. Wäre jetzt in diesem Fall, glaube ich, nicht wirklich unternehmenskritisch, aber...
Ist erprobt.
Das habe ich mir gedacht, wäre bei uns ähnlich. Naja, und mit Corona jetzt natürlich ist gerade dieses Szenario sowieso gut erprobt und auch, ja... Der Part Pandemie, dafür hatte ja vorher kaum einer einen Plan. Mittlerweile haben sie alle.
Wer mit BCM vorbereitet war, hatte wahrscheinlich eine Lösung. Aber das waren wahrscheinlich, also für dieses Szenario die wenigsten, dass man jetzt.
Ja, und sehr etabliert ist es natürlich hier in der Luftfahrt oder ähnliches. Und auch bei der Bahn, die haben alle BC-Pläne. Das müssen die haben.
Bei der Bahn, es ist ja nicht existenzbedrohend für die. Deswegen greift das noch nicht.
Ja.
Doch, es ist nicht existenzbedrohend, aber trotzdem hat es ja hohe Auswirkungen. Also
es könnte Teil des normalen Betriebes sein eigentlich, das BCM an der Stelle. Das ist dann.
Also Fazit ist, ganz, ganz wichtig, der Aufbau eines Managementsystems hängt immer, immer an den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. An den Befindlichkeiten der Leute und die mit ins Boot zu holen und dazu zu animieren, dass sie mit uns gemeinsam in einem Strang ziehen.
Und das hatten wir ja, zuletzt war ja auch das Thema, also dass ein Tool im Endeffekt gar nicht das Thema ist. Bei Ihrem ESMS geht es nicht darum, ein Tool zu installieren. Es geht völlig darum, Prozesse zu integrieren in die eigenen Geschäftsprozesse, die halt Informationssicherheit fördern in ihrer Form, oder?
Und mit einem Tool wäre es schon sinnvoll, weil man dann wirklich viel Zeit auch spart für die Verwaltung, aber ansonsten ja.
Vielleicht dann zum Abschluss dann, nach dem tollen Fazit, wollt ihr vielleicht, was die Elambit und in dem Fall auch die Clarias an der Stelle für unsere Kunden bieten kann?
Also ich mache den Part Business Continuity Management und IT-Notfallmanagement und wir arbeiten sehr, sehr eng mit der Clarias zusammen für den Part Informationssicherheit und aber auch Datenschutz.
Wir begleiten den gesamten Aufbau, also dieses Projekt. Wir bauen uns ein ESMS und begleiten das aber auch darüber hinaus dann noch weiter. Natürlich nicht mit der Intensität wie bei so einem Aufbau. Wenn der Prozess läuft, ist es nicht verkehrt, wenn von extern immer mal wieder wer drauf guckt, und weil man bekommt schon eine Betriebsblindheit. Es ist ganz praktisch, wenn dann jemand nochmal guckt und sagt, hier, geht mal lieber in die Richtung, oder dass die Leute auf dem richtigen Weg sind und halt am Ende des Tages auch wieder ressourcenschonend arbeiten, weil ich kann mich in der Thematik sehr schnell in eine falsche Richtung bewegen und sehr viel Zeit, Geld und Personalressourcen dafür ausgeben, Sachen aufzubauen, Maßnahmen umzusetzen, die ich eventuell gar nicht so umsetzen müsste.
Also vielleicht auch nochmal dann als Fazit spannend für die Zuhörer dann. Es geht halt nicht nur um die erste Implementation des ESMS, sondern es ist auch eine Chance wert, dann wirklich nach 2 Jahren mal zu schauen, ist das, wie es implementiert ist, ist es auch gelebt, und vielleicht einfach dann den Schmerz zu nehmen vor der nächsten Rezertifizierung und sicherzustellen, dass wirklich die Organisation sich dahingehend geändert hat, dass man jetzt all diese Themen betrachtet.
Ach so, eins noch ergänzend. Clarias stellt auch, falls benötigt, extern benannte ISBs.
Und DSBs?
Und auch Datenschutzbeauftragte. Also von daher, falls da mal Bedarf besteht, ist es ganz gut, wenn man es weiß.
Gut. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Erreichen kann man euch wahrscheinlich einen Blick auf die Webseite wert, in beiden Fällen. Also alambit.de und Clarias. Seid ihr auch auf dem Internet? Clarias.de. Genau, ansonsten sind beide auch auf LinkedIn zu finden. Da könnt ihr sie hinzufügen. Und dann wünsche ich euch sonst noch eine schöne Woche, und ja, Danke.